Die Radio Wissen. Hörsaal.
Krieg und Terror gehören wohl zu den schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben machen kann. Viele der Geflüchteten, die in den letzten beiden Jahren zu uns gekommen sind, die haben im Krieg oder auf der Flucht Schlimmes erlebt. Und solche Erfahrungen können krank machen, die Seele und den Körper. Die Bundespsychotherapeutenkammer schätzt, dass 40-50% der Flüchtlinge in Deutschland an einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt sind. Katrin Ohlendorf ist am Mikro und wir sprechen heute darüber, was es heißt, an solchen Traumafolgestörungen zu leiden, welche Hilfe diese Menschen bekommen und welche sie brauchen.
Sie hoffen, endlich Schutz zu finden. Tausende fliehen inzwischen aus dem.
Sie haben Menschen sterben sehen, wurden auf der Flucht misshandelt.
Leichen an Libyens Küste. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass hier tote Flüchtlinge.
Wenn der sogenannte traumatische Stress erstmal eingesetzt hat, fällt es Menschen sehr schwer, die Gegenwart von der Vergangenheit zu unterscheiden. Und sie schalten auf Flucht- und Kampfmechanismen um oder erstarren. Wir stehen jetzt also vor der Aufgabe, Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten oder von dort vertrieben worden sind, beizustehen. Und dazu benötigen wir möglichst Kenntnisse über die Menschen, die aus den Krisengebieten kommen. Das, was jedem Menschen, der Schlimmes durchgemacht hat, am meisten hilft, ist mitmenschliche Zuwendung. Und das können wir alle, egal was wir gelernt haben.
Wir alle können also zumindest ein bisschen was tun. Das ist eine der Botschaften, die Luise Reddemann uns gleich mit auf den Weg geben wird. Und der zunehmende Bedarf an psychischer Betreuung und Behandlung für Flüchtlinge und Asylbewerber ist eine riesige Herausforderung. Wie sollten Professionelle und wie sollten wir mit diesen Menschen umgehen? Und welche Folgen haben solche Traumata möglicherweise auch langfristig, also über Generationen hinweg sogar? Darüber hat Reddemann am 15. November 2016 in einem Vortrag gesprochen. Und zwar im Rahmen der Ringvorlesung »Der ganz normale Wahnsinn, psychische Erkrankungen als gesellschaftliche Aufgabe«, zu der das CERES eingeladen hat, also das Cologne Center of Rights, Economics and Social Sciences. Luise Reddemann ist Psychoanalytikerin und gilt als Pionierin in der Traumatherapie. Schon seit Mitte der 80er Jahre ist sie auf die Behandlung von Menschen mit schweren Traumatisierungen spezialisiert und sie hat eine spezielle, heute weit verbreitete Behandlungsmethode mitentwickelt, die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, kurz PITT. Und im Anschluss an Luise Reddemanns Vortrag gibt Eva van Kolk vom Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf noch einen Einblick, wie die Arbeit mit traumatisierten und psychisch belasteten Flüchtlingen in der Praxis aussieht. Und das macht sie sehr eindrucksvoll, so viel kann ich schon mal sagen. Zuerst hören wir aber Luise Reddemann mit ihrem Vortrag zum Umgang mit posttraumatischen Belastungsstörungen als Folgen von Krieg, Vertreibung und Flucht.
In meinem Vortrag geht es um zwei Themen eigentlich. Das eine ist, also wie geht man mit Flüchtlingen um? Also so eine dritte Person-Perspektive. Aber ich finde, gerade bei dem Thema sollte es auch um eine erste Person-Perspektive gehen. Und das heißt sozusagen der Flüchtling in mir. Das gilt zum Beispiel für mich ganz direkt. Das gilt für die Jungen hier natürlich zum Teil sicher nicht, aber vielleicht teilweise aus ganz anderen Gründen als in meiner Geschichte. Und es geht auch um diese transgenerationalen Weitergaben von traumatischen Erfahrungen, das heißt diese sogenannten Kriegsenkel, also die Eltern der Jungen hier, die haben eine Menge noch abgekriegt von den sogenannten Kriegskindern, die also im Krieg noch dabei waren als Kinder. Und naja, ich werde Sie dann nachher einladen, dass Sie ein bisschen bei sich selbst schauen nach dem inneren Flüchtling. Und das ist sozusagen der andere Teil. Und warum mache ich das? Ich glaube, dass man, wenn man in irgendeiner Weise helfen will, und wahrscheinlich sind hier viele, die in irgendeiner Weise jetzt auch sich engagieren möchten bei dieser Flüchtlingsthematik, wenn man sich engagieren will für andere Menschen, dann sollte man sich selbst auch kennen, einigermaßen. Ich komme natürlich auch aus einer Tradition, wo das sowieso sich so gehört. Aber ich denke, wir können alle ein bisschen hinspüren zu einigen Themen. Und das wird also der zweite Teil sein. Ich nehme an, dass viele von Ihnen diesen Tatort am Sonntag gesehen haben und habe mir überlegt, ja, da haben Sie einen traumatisierten Soldaten gesehen, beziehungsweise Veteran. Und er hat sich ja sehr gewalttätig verhalten. Und warum wird er gewalttätig? Weil einer der Akteure, nämlich auch noch ein Polizist, ihn an seine Kriegserfahrungen erinnert hat. Er hat an ihm rumgeschimpft die ganze Zeit, ihn zu kontrollieren versucht. Und dann reagiert er so, als sei er noch im Krieg und verkennt die Gegenwart. Und das ist was ganz Typisches bei Traumafolgestörungen. Die Vergangenheit wird in der Gegenwart als erlebt, als sei sie jetzt. Das ist mit das Wichtigste, was man wissen sollte, wenn man sich für Trauma interessiert. Die Vergangenheit wird in der Gegenwart erlebt, als sei sie jetzt. Und die bewusste Wahrnehmung der Gegenwart ist sozusagen mehr oder weniger weg, ausgeschaltet. Krieg gehört sicher zu den ältesten interpersonell traumatisierenden Erfahrungen überhaupt. Über lange Zeit wurde aber nicht darüber nachgedacht, dass eine solche Erfahrung schlimme Folgen haben kann. In den USA beschäftigt man sich schon sehr lange gründlich mit den Folgen von Krieg. Vor allen Dingen nach dem Vietnamkrieg haben die sich damit sehr intensiv befasst. Und dort wurde auch Anfang der 80er Jahre die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung, die heute international gilt, entwickelt. Bei den US-Truppen spricht man von einer Rate von 9-20% posttraumatische Belastungsstörungen bei den Soldaten und Soldatinnen. Merkwürdigerweise ist die Rate in Deutschland offiziell erheblich niedriger. Und man muss sich die Frage stellen, wie das da mit der Dunkelziffer ist. Ich habe mir überlegt, dass zum Männlichkeitsbild, wonach man kriegerischen Handlungen gewachsen sein sollte, es passt, eine posttraumatische Belastungsstörung lieber nicht zu haben und so lange wie möglich nicht zu zeigen und auch keine Behandlung zu suchen. Sowohl Opfer wie Täter, wobei bei Soldaten ja in einer Person beides vorkommen kann, leiden an dieser Störung. Das ist auch wichtig. Also man kann sich auch durch Täterverhalten traumatisieren. Allerdings ist es wichtig, sich klarzumachen, jedenfalls finde ich als Fachfrau das wichtig, dass die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung eigentlich die meiste Zeit gar nicht korrekt gestellt wird. Wenn Sie in dem Manual nachschauen der psychischen Störungen, dann ist die posttraumatische Belastungsstörung etwas, was einem widerfährt oder widerfahren kann nach einem einmaligen traumatischen Ereignis. Jetzt ist ja klar, dass die Soldaten und die Menschen, die vertrieben worden sind und flüchten, dass die nicht einmalig traumatisiert sind, sondern über ganz lange Zeit, ja, und auch teilweise mit verschiedenen traumatisierenden Erfahrungen. Hier spricht man von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Das ist allerdings eine Diagnose, die offiziell noch nicht in den Manualen vorkommt. Und bei diesen Soldaten im Tatort war eine ausgeprägte Depressivität zu erkennen, die dadurch noch verstärkt wurde, dass sich seine Frau von ihm getrennt hatte. Und dazu kamen auch dann diese Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung. Krieg, Vertreibung und, was ich ergänzen möchte, Fluchterfahrungen können nicht immer, aber doch relativ häufig hochgradig traumatisierende und teilweise lang anhaltende belastende Auswirkungen auf Betroffene, das sind also Kämpfende wie Zivilisten, haben. Und daraus können sich auch Störungen vom Krankheitswert entwickeln. Und dann spricht man entweder von einer posttraumatischen Belastungsstörung oder auch, ohne dass das in den Diagnosemanualen drin steht, von Traumafolgestörungen. Heute wissen wir, dass zum Beispiel Panikstörungen oder Depressionen ganz häufig auch mit traumatischen Erfahrungen zusammenhängen können. Und auch noch viele andere psychische und psychosomatische Erkrankungen. Was kann man da dann beobachten unter anderem oder worüber klagen die Menschen? Sie klagen ganz häufig über Flashbacks. Das sind also sensorische Erinnerungen, die sich der bewussten Einflussnahme entziehen. Das heißt, es ist wie eine Heimsuchung, so ein Flashback. Dann gibt es Albträume, verschiedenste Ängste, Depressionen, mannigfaltige körperliche Beschwerden. Das nennt man dann somatoform, was heißt, etwas zeigt sich im Körper, das eher von der Psyche ausgeht. Aber der Körper wird ja immer auch traumatisiert, das muss man auch sehen. auch wenn er vielleicht keine Wunden zeigt, keine äußeren Wunden. Trauma heißt ja eigentlich Wunde. Es gibt eine ganze Reihe von körperlichen Erkrankungen jetzt im Zusammenhang von diesem Thema Vertreibung, Flucht, Krieg, die mit kriegsbedingten Verletzungen, mit Gewalt und sexualisierter Gewalt auf der Flucht sowie Hunger und Kälte zusammenhängen, und um nur einiges zu nennen. Natürlich hinterlässt das individuell Spuren und auch kollektiv. Sehr auffällig ist in der Regel, wie bei dem ehemaligen Soldat im Tatort, dass solche Menschen oft hochgradig erregbar sind. Wenn irgendetwas sie an die belastende Erfahrung erinnert, selbst wenn gar keine großen Ähnlichkeiten der Erfahrungen bestehen. Und wenn der sogenannte traumatische Stress erstmal eingesetzt hat, fällt es Menschen sehr schwer, die Gegenwart von der Vergangenheit zu unterscheiden, und sie schalten auf Flucht- und Kampfmechanismen um oder erstarren. In jedem Fall ist es in solchen Situationen schwierig, noch klar zu denken und zu reflektieren. Das heißt, man ist eigentlich nur in diesem Flucht-, Kampf- oder Erstarrungsmodus. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, wenn wir mit traumatisierten Menschen zusammentreffen. Weil manchmal haben Helferinnen zum Beispiel den Eindruck, dass die Betroffenen irgendetwas nicht wollen, obwohl die genau genommen etwas nicht können. Und das, glaube ich, ist wirklich in der Begegnung was ganz Wichtiges, dass man nicht immer gleich denkt, die wollen was nicht. Heute früh habe ich noch eine Geschichte gehört von einer Frau aus Syrien, die Deutsch lernen soll und das irgendwie ihre Hausaufgaben nie macht. Und so wie mir das geschildert wurde, habe ich gesagt, ja, aber die hat eine Depression. Und es hat keinen Sinn, die jetzt zu was zu zwingen. Ich meine, depressive Menschen hierzulande können auch ganz viel nicht, ja. Das Problem ist natürlich auch ein sprachliches, und dass die Menschen oft eben dann auch nicht gut verstanden werden. Wir stehen jetzt also vor der Aufgabe, Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten oder von dort vertrieben worden sind, beizustehen. Und dazu benötigen wir möglichst Kenntnisse über die Menschen, die aus den Krisengebieten kommen. Also das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr wissen über den sozialen Hintergrund, nicht nur jetzt über die Störung, posttraumatische Belastungsstörung. Wir müssen vielleicht etwas mehr auch wissen, welche Art von Traumatisierungen ihnen widerfahren sind und auch, was das für Folgen haben kann. Jetzt ist mir ganz wichtig, Ihnen allen zu sagen, dass wunderbarerweise nicht alle Menschen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben, die traumatisiert worden sind, auch zum Teil extrem traumatisiert worden sind, an einer posttraumatischen Belastungsstörung oder anderen Erkrankungen leiden müssen. Es ist also nicht richtig, wenn immer gleich nach Psychotherapie gerufen wird oder gar nach Traumatherapie. Menschen verfügen auch über Widerstandskraft. Warum die einen darüber verfügen und andere nicht, kann viele Ursachen haben, und es ist jemand nicht vorzuwerfen, wenn er über solche Kräfte wenig verfügt und deshalb dann eben auch krank wird. Das, was jedem Menschen, der Schlimmes durchgemacht hat, am meisten hilft, das möchte ich wirklich betonen, ist mitmenschliche Zuwendung. Und das können wir alle, egal was wir gelernt haben. Anerkennung der schlimmen Erfahrungen ist dabei besonders wichtig. Dazu gibt es Forschung. Man hat Leute, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben, nach einer Weile gefragt, was hat ihnen am meisten geholfen. Dann haben die gesagt, dass ein anderer Mensch anerkennt, dass ich eine schlimme Erfahrung gemacht habe. Und das ist ja interessant, dass das vielen Menschen gar nicht so leicht fällt und dass sie gerne mit Herunterspielen oder Ausweichen reagieren, ist doch nicht so schlimm, oder also möglichst will ich es ja auch gar nicht wissen. Das ist für die Betroffenen sicher nicht hilfreich, wenngleich es für mich auch verständlich ist. Es scheint bei vielen Menschen eine Schutzreaktion zu greifen, nämlich das Leid anderer nicht an sich heranzulassen, und vielleicht kommt daher auch der Ruf nach Traumatherapie. Also es wird dann abgeschoben. Freundliche, mitfühlende und verständnisvolle Zuwendung sollte möglichst uns allen am Herzen liegen, vor jeder Therapie, und natürlich braucht es das dann auch in der Therapie. Wir können wirklich davon ausgehen, dass jeder leidende Mensch Zuwendung braucht und nicht in erster Linie irgendwelche Techniken. Wir sind heute viel zu technikorientiert, aus meiner Sicht. Und jede Person hier im Raum, die schon mal ärztliche Hilfe gesucht hat, weiß, wie frustrierend es war, wenn man nur als Nummer behandelt wurde, statt als leidendes Wesen, das der Zuwendung bedarf. Und das ist bei den traumatisierten Menschen genauso. Jetzt in dieser Veranstaltung geht es ja um den Umgang mit traumatisierten Menschen und nicht so sehr um Therapie. So finde ich vor allem die Frage wichtig, was genau hindert uns, mitfühlend zu sein, Menschen aus Kriegsgebieten freundlich zu begegnen, ja, sie willkommen zu heißen. Ich nehme an, dass alle, die hier sind, Menschen aus Kriegsgebieten freundlich begegnen, aber es treibt uns ja auch um, dass so viel Ablehnung und Feindseligkeit da ist. Und da gehe ich dann nachher drauf ein. Zunächst beschreibe ich noch ein bisschen ausführlicher, was traumatisierte Menschen an Hilfe benötigen. Also erstens, wie schon erwähnt, Angebote von freundlichen alltäglichen Miteinander. Vielleicht manchmal auch ein Zuhören, falls man sich das zutraut. Es kann allerdings auch wichtig sein, sich selbst einzugestehen, dass es einem schwerfällt, die Schreckensgeschichten zu hören und darum zu bitten, dass die andere Person sich dafür Rat und Hilfe bei Professionellen sucht, vielleicht dabei zu helfen, dass diese Professionellen gefunden werden, was ja nicht immer leicht ist. Wichtig ist es, nach Wegen zu suchen, dass man gemeinsam gute Erfahrungen macht. Also wenn Sie als helfender Mensch mit traumatisierten Flüchtlingen unterwegs sind, schauen Sie, dass Sie zusammen schöne Erfahrungen machen. Zum Beispiel haben die an der Beratungsstelle in Klagenfurt für Folteropfer und Flüchtlinge und auch noch ein paar alte Menschen, die von den Nazis verfolgt worden sind, haben die also Angebote, dass die Männer mit den Männern Fußball spielen und die Frauen, die Therapeutinnen mit den Besucherinnen kochen zum Beispiel. Also was Schönes zusammen machen, ganz wichtig. Und dafür braucht man kein Studium der Psychiatrie und Psychotherapie. Im Gegenteil. Wichtig ist auch, möglichst für äußere Sicherheit zu sorgen. Und falls eine Psychotherapie in Erwägung gezogen wird, ist das besonders wichtig, weil innere Arbeit und das Aufarbeiten der traumatisierenden Erfahrungen am ehesten gelingen kann, wenn ein Minimum an äußerer Sicherheit besteht. So können Laienhelfer unter Umständen viel tun, wenn sie Betroffene zu Ämtern begleiten und ihnen helfen, möglichst bald einen sicheren Aufenthaltsstatus zu erlangen. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir wirklich dann intensivere Therapie machen wollen, sollen, dass die Menschen den sicheren Aufenthaltsstatus haben. Solange dauernd dieses Damokles über denen schwebt, dass sie abgeschoben werden, ist es schwierig. Natürlich kann man sie begleiten, aber Therapie im engeren Sinn ist kaum möglich. In den spezialisierten Behandlungszentren werden den Menschen eine Reihe von stabilisierenden Angeboten gemacht und inzwischen gibt es hiervon eine ganze Reihe, die auch in Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen. Und ich habe auch ein paar Folien mit Adressen, an die man sich gegebenenfalls wenden kann, wenn man sich informieren will. Sind die Betroffenen äußerlich und auch innerlich relativ stabil, kann es helfen, mit ihnen die belastenden Erfahrungen detailliert durchzuarbeiten. Das aber sollte nur durch Fachleute geschehen und selbstverständlich nur, das möchte ich wirklich betonen, weil Sie vielleicht auch schon anderes gehört haben, selbstverständlich nur, wenn die betreffende Person dem zustimmt. Sie sollte keinesfalls mit dem Hinweis, dies sei das Einzige, was hilft, zu irgendetwas gezwungen werden. Es gibt verschiedene Angebote aus unterschiedlichen therapeutischen Richtungen. In jedem Fall ist die Würde der Patienten zu beachten. Das ist das Wichtigste. Manchen Menschen hilft es sehr, wenn sie sich mit ihren traumatischen Erfahrungen detailliert auseinandersetzen können. Manchen wenig und manchen schadet man eher. Das ist auch wichtig zu wissen. Es gibt nicht die Traumatherapie für alle. Nicht zuletzt deshalb, weil Menschen sehr individuell sind und auch sehr individuell mit Erfahrungen umgehen. Menschen aus kollektivistischen Kulturen hilft der Halt der Gruppe oder Familie oft am meisten. Bei wieder anderen ist die Familie schon vor der Flucht kein Ort der Geborgenheit gewesen, zum Beispiel weil dort Gewalt erlebt wurde. Und es braucht eine neue, wohlwollende Umgebung und möglicherweise auch therapeutische Angebote als sicheren Hafen. Für besonders wichtig erachte ich auch die Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Sie haben selbst Schreckliches erlebt, was anerkannt werden muss. wie ich vorhin gesagt habe. Und wenn sie nicht ohnehin unbegleitet hier ankommen, sind sie nicht selten durch die belasteten Eltern zusätzlich belastet. Wir sollten uns bewusst machen, dass diese Kinder und Jugendlichen im Allgemeinen von ihren nahen Bezugspersonen nicht ausreichend aufgefangen werden können, weil diese selbst extrem belastet sind. Oft fühlen sich Kinder und Jugendliche für die Eltern verantwortlich und zwar mehr, als ihnen gut tut. Hier ist auch Hilfe nötig und oft hilft eben auch Entlastung im Alltag, lange bevor Therapie möglich ist. Und jetzt möchte ich auf die Spuren eingehen, die wir an uns selbst erkennen können, weil sie vielleicht helfen können, auch einige der Reaktionen auf Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, zu verstehen und daraus gegebenenfalls Lehren zu ziehen. Und da geht es eben um unsere eigene Vergangenheit als Deutsche. Wir leiden an diesen Schatten dieser kollektiven Vergangenheit aufgrund der NS-Zeit, der deutschen Schuld und dem Zweiten Weltkrieg. Das betrifft jetzt die Älteren hier sicher mehr und die sogenannten Kriegsenkel, also die so zwischen 40 und 55 sind, möglicherweise auch noch sehr viel direkter, weil sie vielleicht ganz viel mitgekriegt haben über die Eltern, aber für sie, die Jungen, ist es auch nicht uninteressant, das zu wissen und sich auf dieses Wissen einzulassen, dass Krieg und Verfolgung die Seele krank machen können und dass wir also eine Geschichte haben von ganz, ganz vielen Menschen, die von Flucht und Vertreibung belastet waren. Das waren nämlich mindestens 12 Millionen deutsche Menschen nach 1945. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und was ich immer so unglaublich finde, die sind fast alle hier im Westen gelandet. Und irgendwie ist man damals damit fertig geworden und jetzt wird gejammert. Also ich muss Ihnen sagen, das regt mich auf. Natürlich ist ein Unterschied, das waren damals Deutsche, die nach in einen anderen Teil von Deutschland gekommen ist. Aber ich war ein kleines Kind und ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel die Menschen aus Schlesien und Ostpreußen fast gar nicht verstanden habe. Das waren fremde Sprachen, ja, in Bayern. Glauben Sie, dass ein Bayern in Ostpreußen verstanden hat? Nee, damals sicher nicht. Also da war auch ein Sprachproblem, vielleicht nicht so krass wie jetzt mit den Menschen, die aus Syrien kommen. Aber damit musste fertig geworden werden. Und ich denke halt, dass wenn wir jetzt konfrontiert werden mit den vielen Flüchtlingen, dann reaktiviert das bei vielen Menschen, was aus ihrem Unbewussten, was nicht gut verarbeitet ist. Ja. Sei es wie jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin 43 geboren, also irgendwie noch ein sogenanntes Kriegskind, auch dadurch ziemlich belastet durch das, was da war, bis 45 und danach. Also sei es direkt oder sei es eben dann durch Weitergabe an die nächste Generation. Man kann ja Ängste und Belastungen auch an die eigenen Kinder durchaus weitergeben. Das passiert auch nicht immer verbal. Das kann es natürlich sein, dass zum Beispiel Eltern dauernd über den Krieg reden oder Großeltern oder Urgroßeltern, vielleicht kennen Sie das. Und dass das dann auch ein Kind, wenn es noch nicht den Unterschied kennt, wenn es klein ist zwischen Erzählung und wirklich stattgefundenem, kann also so ein Kind sogar traumatisieren, als wäre es selber im Krieg gewesen. Ich habe mit vielen Patientinnen gearbeitet, wo in der Familie eben transgenerational diese Sachen weitergegeben wurden, durch viel darüber reden oder durch gar nicht reden, das ist auch interessant. Und die haben dann Träume zum Beispiel vom Krieg, von der Flucht, obwohl sie selber gar nie das durchgemacht haben. Also das sind interessante Phänomene. Und jetzt denke ich eben, wenn es vor allen Dingen um die Menschen geht, die sich benachteiligt gefühlt haben, dann kann das vielleicht ein Grund sein, warum man mit den Flüchtlingen jetzt gar nichts zu tun haben will. Deshalb werbe ich überall dafür, jetzt sind wir hier ja auch in der Uni, macht doch bitte Forschung. Frag doch mal die Pegida-Leute, wo deren Eltern im Krieg waren und nach dem Krieg. Und wie die hier im Westen behandelt worden sind. Da möchte ich Ihnen noch ein bisschen was erzählen, wie das war. Also, ab 1947 setzte sich der Begriff Vertriebene durch, weil die amerikanische Besatzungsmacht ihn anordnete. Der Begriff sollte zum Ausdruck bringen, dass keine Hoffnung auf Rückkehr in die alte Heimat bestand. Aber was ist passiert? Behandelt wurden die Vertriebenen oft so, wie es in einer modernen Definition des Begriffs heißt, nämlich, dass Vertriebene diejenigen seien, die von einem anderen Gemeinwesen nicht eingebürgert werden. Und die Vertriebenen hier im Westen, die wurden nämlich so behandelt, dass sie einerseits natürlich de jure das Recht hatten, hier zu sein und Deutsche zu sein, aber de facto waren sie über lange Zeit unerwünscht und fühlten sich, als würden sie nicht dazugehören. Und das muss man wissen. Ja, ich glaube, das sollte man wirklich bedenken, wenn man jetzt all diese Probleme erlebt. Gut, in anderen Ländern gibt es auch Feindseligkeit. Trotzdem finde ich, dass es sich lohnt, wenn wir Verknüpfungen machen mit unserer eigenen Geschichte. Als Psychotherapeutin findet man Menschen mit einer individuellen Flucht- oder Vertreibungsgeschichte beziehungsweise zunehmend deren Kinder und sogar Enkel in jeder psychosomatischen Klinik und jeder psychotherapeutischen Praxis. Aber Sie können das auch im privaten Umfeld finden. Sie brauchen nur zu fragen, wo die Eltern, Ihre Eltern und die Eltern Ihrer Freunde und Personen der Öffentlichkeit herkommen. Also wir haben das immer noch ganz nah. In einer Gruppe von Kolleginnen, mit der ich gearbeitet habe, geboren zwischen 1950 und 1970, waren 4 von 6 Teilnehmerinnen Kinder von Vertriebenen mit schrecklichen Erfahrungen. Sogar wenn diese Kinder weit nach dem Krieg geboren wurden, wurde all das Entsetzen, all die Furcht der Eltern weitergegeben und deren Zorn und häufig eben die Identitätsunsicherheit. Wo gehöre ich eigentlich hin? Zur Sprache kommen Themen wie Flucht, Schrecken, Schutzbedürfnis, Albträume, Ängste, Hilflosigkeit, Todesangst, Tod, Kontrollverlust, Scham- und Schuldgefühle. Und natürlich Fragen nach der Bedeutung dieser Erfahrungen. Ich glaube, dass diese Themen alle Menschen betreffen, die ihre Heimat unter Gewaltbedingungen verloren haben. Also gelten sie auch für all diejenigen, die jetzt aus anderen Ländern zu uns kommen und unser Verständnis brauchen. Und es erschüttert mich ziemlich, mir klarzumachen, dass die Integration der deutschen Vertriebenen eine endlose Geschichte ist, in der es um den Traum von alles wird gut ging, der sich aber keineswegs für die Mehrheit erfüllt hat. Ich musste auch zur Kenntnis nehmen, dass ein Teil der Probleme, die wir heute noch haben, nicht mit posttraumatischen Belastungsstörungen zusammenhängt und auch nicht nur mit sekundärer Traumatisierung der Kriegsenkel, sondern mit realer sozialer Benachteiligung. Also wen das interessiert, dann empfehle ich das Buch von Herrn Kossert, Kalte Heimat, wo er sehr genau beschreibt, mit wie viel sozialer Benachteiligung die Flüchtlinge nach 1945 zu tun hatten. Jedenfalls, das sollten wir wissen, war ein nicht geringer Teil derer, auf deren Hartherzigkeit und Gnadenlosigkeit die Vertriebenen trafen, vom Krieg weitgehend verschont geblieben. Die Geschichte der Vertriebenen, der deutschen Vertriebenen, ist auch eine von kalten Herzen und von der Unbarmherzigkeit derer, die nicht bereit waren zu teilen, nicht die Schuld, nicht die Güter, und die meisten Westdeutschen verteidigten diese Güter, als ging es dabei um Leben und Tod. Und da gab es aber eine interessante Sache, die vielleicht die Jüngeren auch nicht mehr kennen. Das war der sogenannte Lastenausgleich. Und es gab auch eine Menge Zwangsmaßnahmen, dass also Menschen, die große Wohnungen hatten, Flüchtlinge aufnehmen mussten und so weiter. Natürlich haben sie das nicht gern getan. Und dann wurde eben das Lastenausgleichsgesetz 1952 geschaffen. Und das wurde bis 1965, als Flüchtlinge aus der DDR noch mal in großer Zahl kamen, wurde das erweitert. Es waren bis zu 25.000 Beschäftigte mit dem Lastenausgleich befasst in den frühen Jahren. Inzwischen sind es nur noch ganz wenige. Ich finde, dass dieses Gesetz und seine Dauer etwas Erstaunliches sind, wovon wir und womöglich auch unsere Politiker lernen könnten. Also die sich jetzt mit der Flüchtlingsfrage rumschlagen, meine ich. Weil es nämlich zeigt, dass Solidarität möglich ist, sowie Bemühungen um Gerechtigkeit. Ich komme jetzt zum Schluss und zitiere Renate Jäger, eine ehemalige Verfassungs- und Europarichterin, die schon im Mai 2011 im Kölner Stadtanzeiger unter der Überschrift »Mehr Mitgefühl für Flüchtlinge« sich geäußert hat. Und sogar für Menschen, die nicht aus politischen Gründen ihre Heimat verlassen haben. meinte sie, sollten wir mehr Empathie und Mitgefühl aufbringen. Dann hat sie Folgendes erzählt. Wir sind nach dem Krieg aus Thüringen geflohen, als das Land dem russischen Sektor zugeschlagen wurde. Wir fuhren im Viehwaggon und lebten im Lager. Ich kenne das alles. Auch die feindlich gesinnte Umgebung. Damals war sie 4. Dann sagt sie was. Wir hatten Hunger und nur überlebt, weil meine Mutter Lebensmittel gestohlen hat und ich gebettelt habe. Das kriegen wir jetzt auch wieder zum Teil so mit und finden das abscheulich. Ich finde, dieser Bericht sollte zu denken geben. Es gibt viele dieser Art, die ich über die Jahre gehört habe. Ja, ich denke, wir sollten uns eben damit auseinandersetzen, ob die Fremdenfeindlichkeit, die wir hierzulande doch relativ stark jetzt erleben können, aber allerdings auch die Fremdenfreundlichkeit, das möchte ich betonen. Also wie das zusammenhängen kann mit diesen 12 Millionen deutschen Menschen, die Migrantin waren und wie das für uns Heutige sich noch auswirkt, vor allem unbewusst. Jetzt möchte ich zum Ende kommen mit einem Satz, der mich schon lange begleitet. Letzte Woche ist ja Leonard Cohen gestorben, den vielleicht auch viele kennen, mit über 80. Und der hat gesagt, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Und das kann man sich vielleicht, wenn es ganz schwierig ist, immer wieder bewusst machen. Das Licht kommt manchmal auch dort zum Vorschein, wo wir es nicht erwarten, weil es eben doch einen Riss in einem undurchdringlich erscheinenden Gewebe gibt. Und dass so viele junge Menschen hier sind, das ist für mich so ein Licht. Vielen Dank.
Dass man nach mehr als 30 Jahren Arbeit mit schwer traumatisierten Menschen noch so zugewandt, so wenig abgestumpft und so optimistisch sein kann, das finde ich persönlich sehr beeindruckend und auch inspirierend. Luise Redemann war das, Psychoanalytikerin, spezialisiert auf die Behandlung von Menschen mit schweren Traumatisierungen. Und die Informationen mit den Materialien für die Arbeit mit Flüchtlingen, die sie eben angesprochen hat, die findet ihr übrigens verlinkt auf unserer Homepage. Ja, und im Anschluss an ihren Vortrag hat Eva van Koik dann gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet seit 20 Jahren schon für das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf. Sie gibt uns jetzt einen Einblick in ihre Arbeit und ich kann schon mal so viel sagen, was sie da erzählt, das ist sehr beeindruckend. Und zwar zum einen im negativen Sinne, weil sie sehr anschaulich beschreibt, welche Situationen ihre Patienten erleiden mussten und welche schlimmen Folgen das für sie hat. Aber es ist auch im positiven Sinne beeindruckend, weil sie erklärt, wie wirksam diesen Menschen tatsächlich geholfen werden kann und wie sehr die Willkommenskultur, also die Unterstützung durch uns alle, dabei hilft. Ein Hinweis noch, der Vortrag wurde im November 2016 aufgezeichnet und wenn es jetzt gleich heißt, dass im März das Asylpaket 2 verabschiedet wurde, ist also vom März 2016 die Rede. Nicht, dass ihr euch wundert. Eva van Koik.
Ich mache die Arbeit jetzt seit 20 Jahren im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge und erlebe da also wirklich einen Meilenstein, eine unglaubliche Veränderung seit 2015. Und das ist tatsächlich ganz gut skizziert durch diese beiden Pole. Die Willkommenskultur auf der einen Seite, die wir bis dato so schlicht nicht hatten. Und auf der anderen Seite auch eine brachiale Abschiebepraxis, die gesetzlich legitimiert wird seit März diesen Jahres und die gnadenlos ist. Das sind beides die Pole, mit denen sich Flüchtlinge auseinandersetzen müssen. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Ebenen bei der Diskussion und ich finde es manchmal ganz hilfreich, die nochmal zu trennen. Das Thema Geflüchtete ist in der Regel eines, was uns emotionalisiert und Luise Redemann hat sehr schön dargestellt, womit das zu tun haben kann, wenn wir genauer hinschauen. Aber in der Regel lässt es niemanden kalt und die wenigsten Diskussionen verlaufen sachlich an der Stelle. Und es macht manchmal Sinn, nochmal zu differenzieren, auf welcher Ebene diskutieren wir da denn gerade? Ist das eine gesellschaftliche Ebene oder diskutieren wir über eine Institution und ihre Öffnung oder geht es um die konkrete Interaktion zwischen mir und einem geflüchteten Menschen? Findet das in einem ehrenamtlichen Kontext statt, in einem nachbarschaftlichen Kontext, in einer Psychiatrie, in einer Behörde, im Gerichtssaal? All das ist ein institutioneller Rahmen, der die Interaktion nochmal beeinflusst. Und gerade wir Psychotherapeuten tun sehr gut daran, bei dem Thema Geflüchtete uns immer nochmal zu lösen von der Interaktion und diese spezifischen Rahmenbedingungen, denen Geflüchtete unterliegen, mitzubedenken. Und das erleichtert uns manchmal auch, pragmatisch weiterzugehen. Zu den Fluchtrealitäten. Wir haben im Moment In der Tat, 65,3 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Ich mache seit vielen Jahren solche Vorträge sehr regelmäßig. Ich muss immer diese Zahl erhöhen, immer wieder, jedes halbe Jahr. Aber so einen Quantensprung hatten wir an der Stelle tatsächlich noch nie. Es ist die größte Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Es ist also tatsächlich ein besonderes Ausmaß. Und nichtsdestotrotz, die kommen nicht alle nach Deutschland. Die meisten verlassen noch nicht mal ihr eigenes Land. Die meisten sind schlicht Binnenvertriebene, also irren im eigenen Land umher, werden trotzdem erfasst, weil sie relevant sind für die Planung humanitärer Einsätze. Bei den Hauptaufnahmeländern müssen wir immer wieder gucken, mit Zahlen können ja auch viele Spielchen gemacht werden. Daher nochmal ein kritischer Blick darauf. Wenn ich es in absoluten Zahlen sehe, hätte die Türkei die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Es sind inzwischen auch mehr als 2,5 Millionen. Im Verhältnis zur Bevölkerung ist es hingegen Libanon, im vergangenen Jahr noch Jordanien. Beides bettelarme Länder, ja, wo sich auch fragen lässt, wie würde die mehrheitsdeutsche Bevölkerung reagieren auf 183 Flüchtlinge pro 1000 Bürger und Bürgerinnen. Oder in Bezug zur Wirtschaftskraft, dort steht der Kongo jetzt an Nummer 1 mit 471 Flüchtlingen pro Dollar Bruttoinlandsprodukt. Sprich, unterm Strich bekommen die nichts, ist ja klar. Ja, das drückt sich darin auch aus. In Deutschland ist es so, dass es immer ganz wichtig ist, nochmal zu schauen, ab wann werden die Asylanträge denn dargestellt? Es stimmt, dass wir eine große Steigerung hatten, aber wir hatten auch schon Anfang der 90er mal 440.000 Asylanträge. Jetzt gibt es einige hier im Saal, die sind möglicherweise da noch nicht geboren gewesen, andere schon, und meistens erinnern wir uns dann nicht an besondere Ausnahmezustände. Ja, also auch 92, 93, 94 konnte jeder eine Wohnung mieten und einkaufen gehen und einen Parkplatz finden. Damals war die Zeit des Krieges in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien, und es kamen sehr, sehr viele Flüchtlinge hierher. Und es ist immer die Frage, ab wann werden die Asylanträge denn dargestellt? Ja, und wenn ich das erst ab 2008 mache, dann sieht man eine exponentielle Steigerung. Wenn ich aber Anfang der 90er mit hineinnehme, dann sehe ich, auch damals haben wir schon ähnlich viele Flüchtlinge verkraften können. Die Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden in Deutschland sind ähnlich wie weltweit Syrien, Afghanistan und Irak. Mir ist es aber ganz, ganz wichtig, auch auf andere Länder hinzuweisen, die wir im PSZ in Düsseldorf auch behandeln. Es sind nicht alle geflüchtete Elektroingenieure aus Syrien. Sie sind am beliebtesten beim ehrenamtlichen Unterstützerkreis, aber es gibt ganz viele ganz andere. Und die Vielfalt der sozialen Herkünfte, der Sprachen, der beruflichen Qualifikation, Alter und Geschlecht und sexueller Orientierung ist sehr hoch. Die Schutzquoten, das sehen Sie unten, während die Syrer zu einem ganz großen Prozentsatz einen Schutz erfahren, gilt das für andere Länder nur in sehr geringem Umfang. Viele Menschen kommen nach Deutschland in Erwartung, jetzt komme ich nach Deutschland, bekomme den deutschen Pass, kann meine Familie nachholen und alles wird gut. Das ist leider eine vollkommene Illusion. Und der Weg zu einem deutschen Pass ist steinig und in Stufen. Grundsätzlich hat es etwas zu tun mit Dauer des Aufenthaltes, mit Einkommen, mit Ausbildungs- und Arbeit, mit Bildungserfolg der Kinder und Straffreiheit. Ich habe Ihnen hier so ein paar aktuelle Fluchtgründe aufgelistet. Viele Menschen aus Syrien haben Kriegserlebnisse. In Afghanistan findet eine Zerrüttung der Gesellschaft statt mit täglichen Toten und Schießereien und einer zunehmenden Zerrüttung der Zivilgesellschaft, wo überhaupt nicht mehr klar ist, wer ist Staat, wer ist nicht Staat, wer gehört zu den Taliban, wer hat tagsüber eine Polizeiuniform und nachts eine Taliban-Zugehörigkeit. Es gibt sehr viele auch familiäre Dramen, die sich dort abspielen aufgrund der jahrzehntelangen Kriegszerrüttung. In Sri Lanka ist zwar offiziell die LTTI aufgelöst, offiziell herrscht dort Frieden. Da das tamilische Volk befreit wurde, darf es dort auch offiziell keine Traumatherapie geben. Denn es ist ja auch keiner traumatisiert worden, die Menschen sind befreit. Also Sie merken, Traumatherapie findet immer in einem politisierten Umfeld statt. Es ist nie loszulösen von einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Die afrikanischen Herkunftsländer sind so divers, das würde jetzt den Vortrag komplett sprengen, wenn ich darauf eingehe, aber ich möchte nur darauf hinweisen, auch in afrikanischen Herkunftsländern gibt es kriegsähnliche Zustände, gibt es individuelle Fluchtgründe, die absolut zu würdigen sind, In Bangladesch erleben wir extreme frauenspezifische Gewalt, aber im Moment auch aufgrund der Kommunalwahlen ein systematisches Vorgehen gegen oppositionelle Familien. Pakistan, Sie haben das mitbekommen, gerade zuletzt nochmal ein Anschlag mit sehr vielen Toten. Und auf dem Balkan, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, natürlich haben wir aktuell keinen Bürgerkrieg in den Balkanländern. Aber es gibt Menschen, die haben individuelle Fluchtgründe, die absolut zu würdigen sind und die geraten im Moment tatsächlich unter die Räder. Es gibt auch reale Belastungen während der Flucht, Kontakt zu kriminellen Schleppern, die oft langen Fluchtwege über Landwege, gerade wenn jemand nicht so viel Geld zur Verfügung hat, sind dramatisch. Ich habe einen Klienten aus dem Kongo, der 5 Jahre auf der Flucht war und der mir dann sagte, in der Heimat war ich Folteropfer in den Gefängnissen, aber da wusste ich, was ist oben und unten, was ist gut, was ist schlecht, warum fragen die mich das, warum quälen die mich, das war alles noch in einen Sinnzusammenhang gebettet. Aber das, was während der Flucht passierte, das lässt ihn nicht mehr los. Er sagt dann, ich bin derjenige, der hier sitzt und ich habe das Wasser getrunken und neben mir ist jemand verdurstet. Ich bin im Boot geblieben und jemand ist neben mir ertrunken. Ich konnte gar nicht Mensch bleiben auf dieser Flucht, sonst hätte ich das nicht überlebt. Ich bin auch ab und zu in Marokko und wir geben dort auch Fortbildungen, eine Gruppe von Ehrenamtlichen. Und ich muss wirklich sagen, diese afrikanischen Fluchtwege über den Landweg sind gnadenlos. Mir persönlich ist noch nie eine Frau begegnet, die das ohne sexualisierte Gewalt oder ohne Zwangsprostitution geschafft hätte. Ja. Es gibt auch Belastungen in Deutschland, beengte Wohnsituationen, nicht immer ein Zugang zur Arbeit, Sprachkurs. Es gibt oft Druck aus der Heimat, da gibt es Illusionen. Ja, da hat ein Dorf zusammengelegt und den fittesten jungen Mann losgeschickt. Und der soll aber dann bitte auch dafür sorgen, dass er hier sofort ganz viel Geld verdient und dann alle möglichen Familienangehörigen und die Nachbarn und den Onkel der Nachbarn auch unterstützt. Das sind oft Erwartungen, die sind absolut nicht erfüllbar und werden auch von den Migranten hier in Deutschland aufrechterhalten, indem sie eben nicht die Sorgen berichten, die sie hier haben. Also einer meiner Klienten aus Äthiopien sagte, würde ich meinen Eltern ein Bild schicken von dieser Flüchtlingsunterkunft? Die würden ja keine ruhige Nacht mehr schlafen. Ich stelle mich vor einen Mercedes auf der Straße. Und das ist das Bild, was ich nach Hause schicke. Das hat was mit Schutz zu tun, den anderen keine Sorge bereiten. Es ist eine Schonhaltung, aber es nährt natürlich auch diese Illusionen, die da sind. Es gibt Zeugenschaft von Abschiebungen, es gibt Gewalt unter Flüchtlingsheimen. Diese Flüchtlingsgruppen untereinander haben sich in seltensten Fällen ausgesucht, multikulturelle Erfahrungen zu sammeln auf beengtem Wohnraum, sondern da gibt es eben auch Abwertungen untereinander und auch die Konflikte aus den Heimatländern werden natürlich mitgenommen. Insofern gibt es immer wieder auch Gewalt in Flüchtlingsheimen und Gewalt durch rechtsradikale Übergriffe natürlich. Aber es gibt auch unglaubliche Ressourcen und das stelle ich immer wieder fest, wenn ich Kollegen und Kolleginnen treffe, die mit mehrheitsdeutschen Traumapatienten zu tun haben, dann stelle ich nämlich oft fest, die gesellschaftlichen Bedingungen meiner Patienten sind viel schlechter, aber sie bringen ganz viel persönliche Ressourcen mit, die es ihnen auch leichter macht, mit bestimmten Dingen umzugehen. Also ich stelle bei all meinen Klienten eine extreme Motivation fest, es zu schaffen, wie auch immer. Sie bringen ganz viele Kompetenzen mit, die ganzen Sprachen, die sie sprechen, das Improvisationstalent, Geduld, Hartnäckigkeit, die Berufe, die sie gelernt haben, ihre Bildung und ihr Menschenverstand. Das geht nicht immer Hand in Hand. Also ich habe manche Analphabetinnen in der Psychotherapie, die sind glorreich in der Selbstreflexion und manchmal deutlich besser als der studierte Jurist. Der familiäre Zusammenhalt ist etwas ganz Wichtiges und selbst wenn die Familie ermordet wurde, gibt es da ein inneres moralisches Gerüst. Es gibt etwas, woran sie sich festhalten können. Zum Beispiel für Kindersoldaten kann es dann wichtig sein, sich die Frage zu stellen, und in dieser Situation, was hätte meine Mutter, mein Vater mir geraten? Wie muss ich mich jetzt verhalten, damit sie stolz auf mich sein können? Ja, also das gibt eine große innere Orientierung. Es gibt ein hohes Ausmaß an Verantwortungsgefühl und sozialen Kompetenzen und sehr häufig auch diese Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich würde gern nochmal den Punkt Abschiebung und Willkommenskultur in den Vordergrund rücken. Wir haben im Moment ein Dreiklassensystem von Flüchtlingen. Es gibt einerseits die Flüchtlinge aus Syrien, Minderheiten aus dem Irak und Flüchtlinge aus Eritrea, die eine sehr gute Aussicht haben, einen Asylstatus zu bekommen. Allerdings manchmal nur einen sogenannten subsidiären Schutz. Was bedeutet, hatte neulich einen syrischen Familienvater in der Sprechstunde und der sagte mir dann, ich war 2 Jahre auf der Flucht. Nie hätte ich gedacht, dass das so lange dauert. Hätte ich es vorher gewusst, ich hätte meine Familie nie 2 Jahre allein gelassen. Jetzt bin ich hier, jetzt habe ich einen Aufenthalt, aber der bedeutet, dass 2 Jahre lang meine Familie nicht nachkommen darf. Wie soll ich das aushalten? Die Bilder der Bombardierungen in Aleppo, 2-mal in der Woche skypen wir und ich weiß jedes Mal nicht, leben sie noch. Und er ist also eigentlich ein sehr gesunder, resilienter Mensch. Der ist fast wahnsinnig geworden über diese Panik um seine Angehörigen. Ich habe ihn dann wieder getroffen, ein paar Monate später. Da wusste er, seine Familie hat überlebt und waren in der Zwischenzeit in der Türkei. Und das hat schon große Erleichterung gebracht. Aber wir müssen uns auch überlegen, mit welchen Gesetzen schaffen wir statt gesunden Menschen, die Kraft mitbringen, sich hier auch einzufügen, möglicherweise Menschen mit chronifizierten Störungsbildern. Das ist ein vollkommen unsinniger Aufenthalt. Es gibt aber auf der anderen Seite die Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten wie Balkan, Ghana, bald auch Marokko, Tunesien, Algerien. Die bekommen in Zukunft ein einwöchiges Asylverfahren, sollen gar nicht mehr in die Kommunen verteilt werden und sofort von den Ankunftszentren auch wieder abgeschoben werden. Und haben auch inzwischen fast keinen Zugang mehr zu integrativen Angeboten, zu Sprachkursen und so weiter. Manche Anbieter in einem vorauseilenden Gehorsam sagen dann auch, Balkanländer nehmen wir nicht mehr im Sprachkurs. Ich gebe Ihnen da gleich nochmal ein Beispiel dafür. Und alle anderen Herkunftsländer erfordern Einzelfallprüfungen, wie bisher eigentlich auch. Das Asylpaket 2, was im März verabschiedet wurde, hat für einen Aufschrei der Empörungen in den Fachgesellschaften gesorgt. Soweit ich weiß, haben viele Fachgesellschaften explizit dagegen protestiert, weil dort Dinge gesetzlich verankert wurden, die jeder Forschung widersprechen. Beispielsweise steht da drin, posttraumatische Belastungsstörung ist keine schwere Erkrankung. Es reicht, wenn sie medikamentös behandelbar ist, wenn überhaupt. Und ganz offiziell dient dieses Aufenthaltsgesetz dem Abbau von Abschiebungshindernissen aus vermeintlich gesundheitlichen Gründen. Aus Sicht der Verfasser dieses Gesetzes geht es darum, dass das alles schwer diagnostizierbar ist. Das ist alles wischiwaschi, ja, das kann man nicht nachweisen, das stimmt so nicht. Das schreiben die Ärzte nur. De Maizière hat selber so ein Zitat gebracht, wo er den Ärzten grundsätzlich unterstellt, Gefälligkeitsatteste auszustellen, um Flüchtlingen den Aufenthalt zu ermöglichen. Und inzwischen ist es eben so, die Erkrankungen müssen vom Flüchtling glaubhaft gemacht werden. Ja, bitten Sie mal einen deutschen schwerdepressiven Patienten, seine Erkrankung glaubhaft zu machen. Der wird kein hinreißendes Plädoyer halten können. Behandler müssen Atteste erstellen, die bestimmten Kriterien genügen und die binnen 14 Tage vorgelegt werden müssen. Sonst sind sie nicht mehr gültig wie ein abgelaufenes Milchprodukt. Und die Reisefähigkeit soll in Zukunft nur noch von Medizinern beurteilt werden. Also das sind wirklich gravierend verschärfte Bedingungen, die dazu führen, dass eben schwerkranke Menschen schneller abgeschoben werden sollen. Hier eine E-Mail von einem meiner Patienten, die nochmal deutlich macht, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er merkt, dass überall die Türen hier zugehen. Das ist genau das, was Sie eben auch sagten, wie Menschen draußen gehalten werden, was damals die Vertriebenen betrifft und heute zum Beispiel die Flüchtlinge vom Balkan. Hallo Eva van Kolk, ich bin letzte Woche Freitag von Krankenhaus entlassen, mir geht es ein bisschen besser. Ich habe Schmerzen ab und zu, ich gehe zur Tagesstätte. Danke für die Bescheinigung, ich war heute beim Anwalt und der hat mir gesagt, dass ich bei Behörde gehe. Das habe ich. Aber sie sagt, du kannst nicht nach Holland, ich war sehr enttäuscht, ich war wie ein Flügel im Käfig gefangen. Es ging darum, ein schwer psychisch kranker junger Mann, der erstaunlicherweise trotzdem gut Deutsch gelernt hat innerhalb von 2 Jahren. Und seine Tagesstätte machte einen Ausflug und es war sein Traum mitzufahren nach Holland. Und das durfte er nicht. Ich war heute auch bei der VHS, ich will einen Integrationskurs machen, die sagen, geht nicht, ich bin sehr enttäuscht, ich schreibe das und ich weine. Überall sind die Türen zu für mich, ich will nur gesund werden und ich will weitergehen, ich will nicht immer die gleichen Probleme und Störungen und Bilder in meinem Kopf. Manchmal, ich fühle mich, als wäre ich gar nichts, als bedeute ich gar nichts für diese Welt. Trotzdem danke für alles, was Sie für mich machen und Entschuldigung wegen meinem Deutsch, aber niemand ist perfekt in dieser Welt. Ich will nicht mehr weiter Schule machen, ich gebe auf, ich kann nicht mehr kämpfen, es ist zu viel. Überall die gleichen Worte, kann du nicht Mazedonien. Also das bedeutet, im Sprachkurs wird gesagt, wo kommen Sie her? Nee, Mazedonier dürfen hier nicht mitmachen. Ich bin keine Mazedonien, ich bin Zigeuner mit ohne Land. überall die gleiche Diskrimination. Leider, so fühle ich mich, das Gleiche. Wir haben es geschafft, dass er sich einfach trotzdem reingesetzt hat in den Sprachkurs. Also es wurde gesagt, nein, und er ging trotzdem hin. Er saß da einfach. Und er hat trotz seiner schweren psychischen Störung eine enorme Empathiefähigkeit. Und die Lehrer liebten ihn. Und insofern hat er einfach diesen ganzen Kurs mitgemacht und hat also inzwischen tatsächlich ein A2-Zertifikat. Er hat einfach immer seinen Namen drunter gesetzt und irgendwann war er einfach drin. Also ungeheure Widerstandskraft, weiterzumachen. Und das war allerdings auch sehr mühsam und auch mit suizidalen Krisen behaftet. Ja, Thema Willkommenskultur. Also das PSZ gibt es jetzt seit 30 Jahren. Davon teile ich die Erfahrung nur seit 20. Aber auch die Kolleginnen, die schon länger da sind, berichten mir, da ist einiges echt positiv aus den Fugen geraten. Es gibt eine Willkommenskultur, die wir so nie erlebt haben. Und ich finde das jedes Mal wirklich was ganz Besonderes. Ein ungeheures ehrenamtliches Engagement. Also wir hatten zeitweise gar keinen Platz mehr durch die ganzen Kleiderspenden. Es gibt ehrenamtliche Deutschlehrer, Alltagsbegleiter, eine Logopädin. Wir haben berentete Kinderpsychotherapeutin, eine berentete Fachärztin, die alle fantastische Unterstützung über einen langen Zeitraum leisten. Wir haben plötzlich ein Therapienetz etablieren können, was uns 15 Jahre nicht gelungen ist, mit lauter ambulanten, niedergelassenen Psychotherapeutinnen, die sagen, wir wollen Flüchtlinge behandeln. Die Bereitschaft ist viel höher, als sie jemals war. Genauso die Bereitschaft von Ärztekammern, Psychotherapeutenkammern und Ausbildungsinstituten, wirklich dieses Thema zu beleuchten und sich mit dem auseinanderzusetzen. Plötzlich werden strukturelle Änderungen möglich. Es gibt spezifische Einrichtungen plötzlich. Die psychosozialen Zentren in NRW werden erweitert. Es wurden neue Stellen eingerichtet. Es gibt Fortbildungsbedarfe in allen Bereichen. Und wir stellen fest, von dem Nischenthema Geflüchtete ist es plötzlich in die Breite gegangen und es gibt fast keinen Lebensbereich, der nicht davon betroffen ist. Abschließend noch ein Fallbeispiel. Das ist die gleiche Familie, wo ich eben schon die E-Mail des Sohnes vorgelesen habe. Eine Roma-Familie aus Mazedonien. Der 22-jährige Sohn ist bei mir in Therapie. Die Mutter ist ebenfalls Patientin und der Vater. Die drei bilden also eine kleinfamiliäre Einheit. Kriminelle in der Heimat hatten festgestellt, dass es denen finanziell ganz gut ging. Es war also ein Handwerker, der gut verdient hat. Der Sohn hat eine Ausbildung gemacht als Heizungsinstallateur und die hatten so ein schönes Eigenheim mit einem Rosengarten davor und irgendwann kamen ein paar Mafiosi und sagten so, du hast Geld, wir brauchen jetzt mal $2,000 und zwar diese Woche. Gut, irgendwo wurden $2,000 herbeschafft, die bekamen $2,000, die kamen aber dann zweimal wieder und wollten wiederum Geld. Irgendwann war auch das letzte Gold verkauft und es war kein Geld mehr da. Sie haben dann gesagt, wir kommen aber wieder und wenn du uns dann kein Geld geben kannst, dann gnade dir Gott und wehe, du gehst zur Polizei. Der Familienvater ging trotzdem zur Polizei, was soll er auch machen, und hat dort diese Leute angezeigt. Und daraufhin kam es zu einem Übergriff in der Familie, das mute ich Ihnen jetzt einfach zu, wer das nicht hören möchte, vielleicht einfach die Ohren verschließen. Vor den Augen des Sohnes und des Vaters wurden die Mutter und die Tochter auf eine sehr sadistische Art und Weise mehrfach vergewaltigt. Der Sohn wurde danach kurzfristig vorübergehend psychotisch. Der Ehemann hält sich einigermaßen und die Ehefrau hat sich mutistisch verschlossen. Also sie ist bis heute eine Patientin, sie ist auch bei uns in Therapie, die fast nicht spricht. Wir müssen ihr immer eine Pflanze vor das Gesicht stellen und dann über die Pflanze hinweg braucht sie so 15 Minuten, um sich zu reorientieren. Und dann beschreibt sie diese Pflanze und über diese Pflanze und das Fühlen der Blätter und welche neuen Triebe da sind. Das merkt sie sich alles genau im Vergleich zu vor 2 Wochen oder 4 Wochen. Ist dann doch möglich, Dinge auch zu besprechen. Aber sie ist ansonsten ein mutistisch zurückgezogener Mensch. Und der 22-jährige Sohn war eben schwer depressiv, eine chronifizierte posttraumatische Belastungsstörung, immer wieder suizidal. Sie haben hier in Deutschland eine psychiatrische Behandlung mit Antidepressiva, der Sohn jetzt, Psychotherapie auf Romanes, leider nur niederfrequent, denn sie kommen von weit und die Fahrzeit dauert zu lange und eine Tagesstätte vor Ort. Seine Ressourcen ist aber, in der Heimat war er ein wirklich cooler Rapper und er hat selber gute Musik gemacht und er legt eigentlich auch auf ein stylisches Outfit Wert, bevor er zumindest so depressiv war. Und da wurde jetzt deutlich, die Tagesstätte vor Ort lässt sich plötzlich darauf ein, diesen Patienten aufzunehmen, obwohl er kein Wort Deutsch spricht. das haben wir vor 2015 so nicht erlebt. Also einfach, dass das Thema Flüchtlinge so angekommen ist und auch so eine Bereitschaft da ist, auch wenn eigentlich es gar nicht möglich ist, Menschen einfach aufzunehmen. Und über diese Aufnahme in die Tagesstätte vor Ort war eine Tagesstruktur für ihn möglich. Es war möglich, aus dieser Depression rauszukommen, auch ein bisschen aus dem Dunstkreis der schwerkranken Mutter, eigene Kontakte aufzubauen und sich auch wieder zu trauen, Sprache zu erwerben. Die Nachbarn, es ist eine enorm sympathische Familie einfach. Die Nachbarn laden die Familie immer ein, zu Weihnachten, Silvester. Da gibt es dann auch Krisen mit den ganzen Silvesterböllern, aber grundsätzlich laden sie sie ein. Ein Ehrenamtlicher übernimmt die Fahrtkosten von 40 Euro pro Monat, die das Sozialamt nicht übernimmt, zur Therapie. Eine engagierte Ergotherapeutin verschafft ihm nach Rücksprache mit uns Sprachkurse und Praktika mit den Widerständen, die ich Ihnen eben geschildert habe. Die Eltern eines ehemaligen Mitpatienten in der Tagesstätte adoptieren diese Familie sozusagen, begleiten sie inzwischen zu Behörden, übernehmen jetzt auch Teile von der Finanzierung des Rechtsanwaltes. Und so konnten tatsächlich strukturelle Barrieren wirklich überwunden werden. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, weshalb eine Gesundung des jungen Mannes auch möglich war. Abschließend noch ein Zitat. Eine Klientin aus dem Kosovo sagt, verstehen hilft. Mehr als helfen wollen. Verständnis ist die beste Medizin, was Menschen mir angetan haben, kann das ungeteilte Ohr eines anderen Menschen wieder heilen. Erstaunlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Zuhören kann heilen. Ja, mit dieser, wie ich finde, sehr schönen Botschaft schließt der Hörsaal für heute. Von Eva van Kolk kam die, Leiterin des psychologisch-psychotherapeutischen Bereichs des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge in Düsseldorf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte bei unseren Vorträgen heute mehrfach ein Kloß im Hals, aber ich bin jetzt auch ein bisschen optimistisch gestimmt und ich hoffe, das seid ihr auch. Katrin Ohlendorf war am Mikro. Habt einen schönen Abend und passt auf euch auf.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.